Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn eine Rückkehr zur Partei Willy Brandts und in meinem Fall aus langer gemeinsamer Geschichte auch Johannes Raus ein Linksschwenk der Partei ist, dann bitte sehr, dann machen wir gemeinsam einen ordentlichen Linksschwenk.
Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, die Grundrente in Geiselhaft zu nehmen für unseren Verbleib in der Großen Koalition, dann ist das wirklich respektlos.
Was nützt es unseren Kindern, wenn wir ihnen eine gemessen am BIP niedrige Schuldenquote hinterlassen, wenn dann die Umwelt nicht in Ordnung, wenn sie vergiftet ist, die Infrastruktur marode und Deutschland in technologischen Rückstand geraten ist? Das wären unverzeihliche Schulden, die wir auf eine andere, viel schlimmere Art an die nächste Generation weitergeben würden. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen.
Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ein kleiner Auszug aus den Parteitagsreden der beiden frisch gewählten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Kurz Eskabo. Gerade sind sie gewählt worden mit 89,2% für Walter-Borjans und 75,9% für Saskia Esken. Das ein Thema gleich und Angela Merkel, die Bundeskanzlerin in Auschwitz. Darüber reden wir auch in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 6. Dezember 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Frank Capellan nach Berlin.
Ja, hallo nach Köln.
Unschwer zu erkennen, wo du bist. Du bist beim SPD-Parteitag. Und weil wir über die SPD sprechen, habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt. Jürgen zur Heide. Hallo Jürgen.
Hallo, ich grüße euch.
Schön, dass du da bist. Jürgen, du bist hier, weil du morgen auch die Frühsendung hast. Wirst du ein Interview haben, das können wir schon mal verraten.
Ich werde mit Herrn Stegner reden, das ist der mit den Mundwinkeln. Immer nach unten, nicht nach oben. Und selbst heute beim Wahlergebnis waren sie nach unten. Ich sage jetzt nicht, was meine erste Frage ist.
Okay, aber der kann auch anders. Haben wir bei den Regionalkonferenzen erlebt.
Ja, aber das hat er wohl schon wieder verlernt.
Schön, also wir sind zu dritt. Ich glaube, ich frage es, braucht es mich überhaupt schon, bei diesem Gespräch? Ihr seid ja hier schon mittendrin. Da würde ich sagen, wir hören da im Hintergrund einen sehr lauten...
Das ist der Hubertus Heil. Ja, genau. Und der will ja gleich gewählt werden als stellvertretender Parteivorsitzender und schmeißt sich jetzt gerade ins Zeug für die Große Koalition. Klar, Arbeitsminister will weitermachen. Und ist meiner Ansicht nach dann auch in der neuen Parteispitze sowas wie so ein Korrektiv, damit nicht doch mal jemand auf die Idee kommen könnte, diese Koalition zu verlassen.
Ja. Braucht es denn dieses Korrektiv noch?
Ja, ich glaube schon. Wenn ich mir heute angehört habe, was Norbert Walter-Borjans insbesondere da zu Protokoll gegeben hat in Sachen schwarzer Null, Investitionen, das war ja dann doch noch relativ deutlich, also dass er da weg will von der schwarzen Null. Und da hören wir jetzt parallel zum Parteitag jetzt schon wieder, nee, von der Union ist mit uns nicht zu machen. Also wenn sie darauf beharren, dann wird es schon sehr schwierig. Also da braucht man, glaube ich, jemanden, der sagt, seid mal ein bisschen vorsichtig, nicht überziehen mit unseren Forderungen seitens der SPD in Richtung Union. Und als solchen nehme ich Hubertus Heil wahr.
Ja, aber stopp, Frank, da gehe ich jetzt mal zwischen. Das ist doch genau das, was die SPD dahin gebracht hat, wo sie im Moment ist, nämlich bei 13, 14 oder 15%, egal was. Da können die ja nie mit zufrieden sein. Das ist eine Logik, der ich mich zum Beispiel unabhängig davon, dass ich der Partei nicht angehöre, aber nicht anschließen möchte. Die Logik in der Politik kann doch nicht sein, wir können das jetzt nicht fordern, weil. Das ist doch genau diese verkniffene Art von manchen in Berlin, wo ich Hubertus Heil in Teilen nur zuzähle, andere erlebe ich da deutlicher, wo nicht sozusagen der politische Inhalt im Vordergrund steht, für den man streitet, für den man auch vielleicht brennt, sondern wo die Opportunität und die Möglichkeit, das durchzusetzen, da ist. Und ich finde, so kann man nicht an Politik rangehen. So tun das alle die, die erfolgreich sind, im Übrigen ja auch nicht. Dass es dann möglicherweise hin und wieder einen Spagat gibt zwischen dem, was man umsetzen kann und dem, was man will, das ist dann die Konsequenz. Aber von vornherein zu sagen, geht
ja
nicht.
Okay, das aber ich du vergisst da einen Punkt. Bitte? Die SPD stellt den Finanzminister, Olaf Scholz. Und der hat sich da klar festgelegt, zumindest für die jetzige Zeit. Also der hat ein anderes Wirtschaftsmodell quasi. Also der sagt, wenn die konjunkturelle Entwicklung weiter runtergeht, dann kann es möglicherweise sein, dass wir eine neue Verschuldung brauchen, dass wir uns verabschieden müssen von der schwarzen Null. Er sagt aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. So, und wenn sich Walter Borjans dagegen stellt, dann hat die SPD, glaube ich, ein großes Problem. Also, denn dieser Leitantrag, über den hier gerade diskutiert wird, der hatte ja das Ziel, manche haben sogar gesagt, den hat Olaf Scholz geschrieben, der hatte das Ziel, den Finanzminister zu retten. Also ihm den Verbleib in der Koalition zu ermöglichen. Und der ist immerhin Vizekanzler. Und wenn Olaf Scholz da nicht mehr dabei ist, also ich will nur sagen, es geht da nicht nur um den Koalitionspartner, es geht auch um die Linie von Olaf Scholz.
Aber die Frage ist, kann die Linie von Olaf Scholz nach diesem Wahlergebnis überhaupt noch Parteilinie sein? Immerhin sind Norbert Walter Borjans und Saskia Esken zwar nicht mit dem glasklaren Versprechen vielleicht gewählt worden, aus der GroKo rauszugehen, aber doch zumindest von Seiten der Wählerschaft oder von großen Teilen seitens der Wählerschaft zügig raus aus der GroKo. Und das ist ja nun mal das Gegenteil
von
Olaf Scholz.
Ich gehe jetzt einmal zwischen. Ich finde nicht, dass Sie rausgesagt haben, Esken mehr als Borjans, aber je länger die Kampagne dauert, da hat Frau Esken auch verstanden, dass sie möglicherweise Verantwortung haben kann. Da hat sie ihre Tonalität ja geändert. Die entscheidende Frage bei dem Finanzthema, und ich würde gerne da bleiben, ist doch eine andere. Wenn ein Jurist Finanzpolitik macht, kommt das dabei raus, was Herr Scholz macht. Wir haben aber ökonomische Notwendigkeiten inzwischen. Und Frank, da würde ich dir jetzt ein Stück weit widersprechen. Mit Blick auf das kommende Jahr müssen wir eine Rezession vorwegnehmen, beziehungsweise wir müssen gegen eine Rezession im richtigen Moment ankämpfen, da wir gleichzeitig in Deutschland ein Investitionsdefizit haben. Ich habe mir die Zahlen kürzlich nochmal angeschaut. Wir haben in Deutschland mit der Entschuldungspolitik von Herrn Schäuble, Klammer auf, auch ein Jurist, haben wir die öffentlichen Investitionen um 2 BIP-Punkte zurückgefahren, von knapp 5 auf 2,1 bisschen. Und daran leiden wir bis heute. Und das muss dringend verändert werden, ob man das so schnell machen kann, wie Wirtschaftsinstitute von Wirtschaftsvertretern bis hin zu Gewerkschaften sagen, mit 45 Milliarden pro Jahr, das weiß ich auch nicht, das sind ungefähr diese 2 BIP-Punkte, die uns fehlen. Ob man das sofort hinkriegt? Wahrscheinlich nicht, aber der Pfad muss unumkehrbar dahin gelenkt werden. Und da stört dann das Mantra von Herrn Scholz, der sagt, nicht die Investitionen sind mein zentraler Punkt, sondern die sogenannte schwarze Null. Und da wird es für mich zum Mantra. Und da habe ich Widersprüche und da sage ich, da beißt es sich dann mit der politischen Linie. Wenn er da nicht von runter geht, ist er bald weg.
Um direkt mal bei Frank Capellan zu bleiben. Das Problem ist nur, das ist ja nicht nur das Mantra von Scholz, sondern es ist auch das Mantra der CDU. Mit anderen Worten, wenn Norbert Walter Borjans darauf beharrt, heißt es ja nichts anderes, als dass die Koalition im Endeffekt bricht. Oder nicht?
Eigentlich schon.
Ja.
Aber die Frage ist dann, wer das Licht ausmacht bei der SPD. Und das spürt man hier auf dem Parteitag bei doch sehr, sehr vielen. Also nicht bei den Jusos, da redet, glaube ich, gerade eine Juso-Vertreterin. Natürlich nicht. Die sagen, wir können das Risiko eingehen. Kevin Kühnert auch. Aber ich würde schon vorher sagen, also wenn die SPD die Schuld am Koalitionsbruch erhält vom Wähler, dann sieht's bitter aus.
Das heißt,
Rutschen sie ab in die Bedeutungslosigkeit.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage an jeden Korrespondenten von Ort, Frank. Wie ist denn die Stimmung beim Parteitag?
Also man hat wohlwollend applaudiert, so habe ich das wahrgenommen, für die beiden Neuen. Man ist auch aufgestanden. Ich habe Kollegen aber gesagt, mir fehlte, ich habe jetzt wirklich viele Parteitage erlebt, mir fehlte da dieser ganz große Moment, wo der ganze Saal mitgegangen ist, so wie wir es bei Sigmar Gabriel 2009 erlebt haben, so wie ich es bei Andrea Nahles auch erlebt habe.
Sogar bei Andrea Nahles?
Ja, als sie Martin Schulz den Kopf gerettet hat in Bonn, als es darum ging, eben ob wir in diese große Koalition gehen. Und wir erinnern uns, wo sie da gesagt hatte, die Leute zeigen uns einen Vogel, wenn wir es jetzt nicht tun, wir müssen es machen. So, und da hat sie den Saal zumindest mitgenommen, egal wie man dazu steht. Aber diese Momente, die fehlten mir heute fast durch die Bank.
Dann ging es
höchstens als Novabo, wenn man jetzt mal so bezeichnen, als über die schwarze Null sprach. Da war für einen Moment schon Stimmung im Saal.
Ja, nicht
ansonsten
nur da, auch bei
das
dem,
für mich ein bisschen gequält.
Auch bei dem anderen Punkt, Stichwort Außenpolitik, Militärpolitik. Nur in einem Punkt widerspreche ich dir gar nicht. Im Gegenteil, beide sind keine Rhetoriker. So, Novabo ist das nicht. Der ist heute übrigens unter seinen Möglichkeiten geblieben. Da hat man gemerkt, welche Last auf seinen Schultern liegt. Der kann es besser. Frau Esken hat mich eher positiv überrascht. Ihr Vortrag, ihre Rhetorik war besser, als ich sie bisher gesehen habe. Das hat sie besser weggesteckt, offensichtlich. Der Druck der Verantwortung, der da auf ihr lastete. Aber beide sind keine begnadeten Rhetoriker. Und ich glaube, das muss man sehen. Nur all die Beispiele, die du gebracht hast, zeigen ja, dass auch die ganzen Rhetoriker, die wir da hatten, und 100% Ergebnisse von Martin Schulz, die haben wir auch alle noch im Ohr, wo das die Partei hingeführt hat, sehen wir auch. Ich sehe beide nicht als die Menschen, die jetzt als Einzelfiguren die Partei retten werden, sondern sie können einen Prozess anstoßen, wo sich manches verändert. Und diese Veränderung muss aber nicht in erster Linie über die Personen gelingen. Das muss dann auch passieren. Aber erstmal muss es wieder sowas wie einen Orientierungsrahmen inhaltlich für die Partei geben. Und dann können sie versuchen, welche Person bringt das, was wir möglicherweise verändern wollen, in den Inhalten am besten vor. Und wenn ich nur einen Aspekt mal aufnehme von Borjans, da war er gut, fand ich, an der Passage, wo er gesagt hat, wenn denn die Verteilung in Deutschland wieder so wird, wie sie damals zu Willy Brandts und Johannes Rau Zeiten war, nämlich dass die unteren 50% deutlich mehr hatten, nämlich doppelt so viel wie heute im Verhältnis zum Volkseinkommen, dann bin ich gerne links. Das sind ja so Momente, wo sich wirklich etwas verändern muss in Politik. Die zweite Frage, Frank, ist dann, mit wem kann man das umsetzen? Dass das mit der Union geht, wirklich eine Verteilungspolitik zu machen, die wieder die Verteilung in den Mittelpunkt stellt, da habe ich auch meine Zweifel. Aber dann ist es irgendwann so. Nur das muss man vorbereiten. Das kann man nicht, indem man ständig über Koalitionsbruch redet.
Ja, aber wie will man das denn jetzt vorbereiten? Das ist ja die große Frage, oder nicht? Also irgendwann muss man ja mal springen. Und eigentlich haben alle gesagt, jetzt zur Hälfte der Legislaturperiode ist der Moment, wo gesprungen werden soll, beziehungsweise wo darüber entschieden werden soll. Und da muss man eben auch entscheiden. Aber jetzt scheint es ja wieder so, als würde es einfach nur in Richtung weiter so gehen. Oder täusche ich
aber
mich?
Aber ist denn das Risiko nicht zu groß, jetzt den Bruch zu suchen? Das müssen sich und fragen sich ja auch viele Sozialdemokraten. Natürlich die, die hier Verantwortung tragen, sowieso die Fraktion, Rolf Mützenich ganz vorne, die tun das. Franziska Giffey, mit der habe ich eben gesprochen, natürlich, die will weiter regieren. Die sagt, wir haben vieles durchgesetzt und müssen das machen. Geschenkt, klar. Aber besteht nicht eurer Ansicht nach auch die Gefahr, sollte es jetzt zu Neuwahlen kommen, und wir sehen das doch auch an den jüngsten Umfragen für Olaf Scholz, da wundert man sich ja, der ist ja genauso populär wie die Kanzlerin, also ganz oben. Das drückt für mich eigentlich aus, dass die Leute doch die Kontinuität haben wollen, die wollen, dass weiter regiert wird, die wollen nicht, dass jetzt Wahlen anstehen, und das meinte ich ja eben damit. Ich meine, wenn sich die Union weiter zerlegen sollte, darauf hatten ja viele Sozialdemokraten auch gehofft, in Sachen Friedrich Merz und Kramp-Karrenbauer, und der Fehler, die Schuld bei der Union liegen würde, dann wäre es schon was anderes. Aber das Risiko ist doch ziemlich groß. Und dass man vom Wähler dann abgestraft wird, wahrscheinlich dann Union und SPD, und wir eine ganz starke AfD bekommen haben. Die Gefahr sehe ich. Und von daher nur ist es wahrscheinlich zu riskant, jetzt den Bruch zu wagen.
Verstehe ich auch. Nur ist diese Gefahr 2021 nicht genauso groß und zu jedem Zeitpunkt gleich groß. Ich meine, genau dieses Rezept, dass man im Prinzip solide weiterregiert, Kompromisse macht, die ist jetzt für die SPD seit 15 Jahren nicht aufgegangen, wenn man mal die 4 Jahre Schwarz-Gelb außen vor lässt.
Am Ende muss doch, Frank, ich füge noch einen Aspekt hinzu, den hast du gerade ausgelassen. Stimmt, dass sowohl die Kanzlerin wie Olaf Scholz in der Bewertung eher gut dastehen? Die Koalition insgesamt steht in der Bewertung der Politik aber ziemlich katastrophal da. Und das ist ja ein Widerspruch, den ich jetzt so ohne weiteres auch kaum auflösen kann. Ich sage, wir müssen es umdrehen. Politikwissenschaftler mögen mir da widersprechen. Die Menschen wollen wieder klarere Inhalte und Orientierung. Und das kann die SPD, die da jetzt seit 2 Jahren drüber redet, dass sie sich inhaltlich neu erfindet, es aber nicht geschafft hat, nicht auf die Kette kriegen. Einer hat heute auf dem Parteitag gesagt, wir haben nicht mehr viele Schüsse. Die haben jetzt einen Schuss, ziemlich schnell eine neue inhaltliche Orientierung zu finden, und die dreht sich um die Grundfrage der Verteilung in unserer Gesellschaft, ein Stück mehr Gerechtigkeit, so wie Sozialdemokraten das definieren. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann brauchen sie bei Wahlen gar nicht antreten. Wenn sie es hinkriegen, sage ich, kann sich das Bild von den Umfragen, was wir gerade haben, auch wieder ändern. Wenn die Menschen denen zutrauen, dass sie das, was sie da sagen und wollen, auch irgendwie durchsetzen. Und dafür müssen beide Seiten, sowohl die, die jetzt in der Regierung sind, ein Stück weit von ihrer, ich will jetzt nicht sagen Kleingeistigkeit, das wäre zu böse, aber von ihrem Klein-Klein rauskommen, und es muss wieder eine Erzählung geben. Diese Erzählung, Frank, die gibt's auch nicht, oder?
Ja, Andrea Nahles hat es ja selber schon versucht mit dem Sozialstaatspapier. Das war ja auch oder ist diese Erzählung. Oder wenn ich jetzt an die Fortentwicklung denke, Kindergrundsicherung wird morgen hier auf dem Parteitag drüber gesprochen. Hartz IV hinter uns lassen, das kam ja von Andrea Nahles. Das ist ja alles, oder den Niedriglohnsektor reformieren. Da haben wir Fehler gemacht, haben wir heute tausendmal gehört, gerade von linker SPD-Seite, dass man das korrigieren will. Die Frage ist nur, ob man da ja nicht falsche Erwartungen geschürt hat, auch Andrea Nahles, weil es beim Wähler bei vielen so ankam, als könnte sie das jetzt mit der Union umsetzen. Und das kann sie eben nicht. Da hatten wir die Debatte über das Rentenniveau beispielsweise. Also da ist viel Zukunftsmusik, und das kann man in der Tat, vieles von dem, was die Sozis da wollen, kannst du nur wahrscheinlich mit einem linken Bündnis umsetzen, aber nicht mit der Union.
Das ist aber unbestritten. Jeder sagt doch, die Koalition ist jetzt die letzte große, die wir hatten. Ich meine, das wird am Ende die Wähler übrigens entscheiden und nicht irgendwelche Parteistrategen. Aber deshalb wäre ja wichtig und klar, dass es da mal wieder sowas wie ein Profil erkennbar gibt und dass die Partei bei allen Differenzen, die man in der Diskussion, im Diskurs braucht, dass man irgendwo da einen roten Faden reinkriegt, den sehe ich nicht. Dann gehören zu dem roten Faden natürlich am Ende auch die Menschen, die das anderen in unserer medial zugespitzten Gesellschaft mit neuen Medien und ich weiß nicht was, auch rüberbringen können. So, da ist eine harte Aufgabe. Da sehe ich übrigens weder Frau Esken noch Norbert Walter.
Aber Kevin Kühnert vielleicht.
Ich weiß, dass du den die ganze Zeit featurest.
Naja, ich meine, also ja, Frank weiß es, glaube ich, mittlerweile auch. Aber dennoch, Frage an dich, Frank. Ist das momentan der starke Mann in der Partei oder ist es übertrieben?
Ja, den Eindruck konnte man zum Teil schon haben. Also auch wie er sich öffentlich geäußert hat, dass er da ganz pragmatisch geworden ist, dass er plötzlich nicht mehr der GroKo-Gegner war. Dann hat er sich ja selbst korrigiert in der vergangenen Woche. Also der hat schon, das ist auch, wenn man das so beobachtet, wie er zusammen öffentlich mit Saskia Esken beispielsweise auftritt, da hat er schon teilweise den Eindruck erweckt, als hätte er da eine Menge mitzureden. Hm. Also auch bei den beiden in dem Team. Und es ist ja auch zweifelsohne so, ich meine, die beiden sagen es ja, Walter Borjans und Kühnert, dass Kühnert da eine maßgebliche Rolle gespielt hat, Walter Borjans zu ermuntern, überhaupt zu kandidieren.
Wobei da noch ein paar andere zugehören, Veit Lemmen zum Beispiel, der kommt nicht so ganz in der Öffentlichkeit über, der lange in NRW der Juso-Vorsitzende war, spielt da, glaube ich, eine größere Rolle. Aber Kühnert ist ein Teil Zukunft dieser Partei, Punkt 1. Punkt 2, er hat es natürlich geschafft, seinen Verband, nämlich die Jusos, auch über die sozialen Medien, die ich gerade schon mal angesprochen habe, zu einer sehr schlagkräftigen und wirkmächtigen Truppe zu machen. Das zeigt übrigens ein Teildefizit in vielen anderen Parteien, Stichwort Rezo. Da hat er gezeigt, wie Politik geht. Und ich glaube, da kommt der Einfluss her. Und in solchen Punkten hast du natürlich kein Unrecht.
Ja, was ich zu Kevin Kühnert noch sagen will, ich habe jetzt viel von seinen Interviews wieder gelesen. Und eine Sache, die er gesagt hat, die fand ich wirklich plausibel. Die SPD hatte am Ende eigentlich keine Feinde mehr, weil sie niemandem mehr so richtig wehgetan hat. Alle hatten eher immer so ein bisschen Mitleid. War das nicht tatsächlich Kern des Problems, dass eben tatsächlich diese fehlende Polarisierung, ja, das geht in die Richtung, ja, die du gerade gesagt hast, ja, da ist doch was dran, oder nicht?
Da ist keine klare Kante. An vielen Punkten denkt man, und das ist ja, ich kenne Norbert Walter-Borjans jetzt seit 30 Jahren und habe natürlich im Vorfeld auch viel mit ihm diskutiert. Er hat doch recht in der Beobachtung, wenn Sozialdemokraten in bestimmte Koalitionsgespräche gehen, zumal die Handelnden in Berlin, das ist gar keine Grundkritik jetzt an Herrn Scholz zum Beispiel, aber das ist sein Politikmuster, der geht vorher schon in die Koalitionsverhandlungen rein und weiß ungefähr, wo die Kompromisslinie bei den anderen liegt. Also fordert er schon gar nicht so viel.
Und dann wobei man ja fairerweise immer sagen muss, dass alle politischen Kommentatoren nach jedem Koalitionsvertrag, die in die SPD geschlossen hat, oder Frank, täuscht mich da der Eindruck, die SPD hat super verhandelt und viel mehr rausgeholt, als ihr eigentlich normalerweise zustünde.
Aber nicht im Verhältnis zu ihrer Programmatik, das ist ja der Punkt. Gut, aber. Und zur Arithmetik, ja, aber, zu den 20%, ja.
Genau.
So, ja. Da liegt die Differenz, genau. Ja. Und da ist eine Lücke und diese Lücke ist nicht gefüllt. Aber ich habe ja gerade auch ein Verhandlungsprinzip geschildert, dass man von vornherein schon mit der Kompromisslinie reingeht. Und da wird mir geschildert, dass die andere Seite so abgezockt, die macht einen Kompromiss und nach einer Woche...
Mein lieber Jürgen, ich hatte gerade Frank gefragt.
Entschuldigung.
Ja, also mir fällt da ein Beispiel ein, da würde ich Jürgen recht geben. Und das sagt ja auch Walter Borjans-Esken, bringt das immer wieder auf den Tisch, Klimapaket. CO2-Einstiegspreis, da sagen die beiden, ihr habt euch da vorauseilend gewissermaßen über den Tisch ziehen lassen. Also 10 Euro, wir wollten viel mehr.
Mit Sozialausgleich, 40 Euro bitte, haben. Mit Sozialausgleich.
Mit Sozialausgleich, ja, aber trotzdem war es wohl vorschnell, man hätte versuchen müssen, und das soll ja jetzt korrigiert werden, ob man mit der Union nicht mehr hätte durchbringen können. Und an dem Punkt hatte ich auch den Eindruck und habe das auch aus den Verhandlungen gehört, dass die SPD da viel zu schnell klein beigegeben hat. Also dass man da hätte weiter hart bleiben müssen. Da gab es dann aber auch, und das wird ja jetzt auch auf SPD-Seite von der Fraktion so dargestellt, da gab es die Leute, die gesagt haben, nee, 10 Euro ist genau richtig. Ja. Also wir dürfen unsere Klientel, den sogenannten kleinen Mann, ich will es jetzt mal
wollte ich gerade sagen, die Klientel also, der SPD ist ja auch nicht die Grünen. Grün, ne? Muss man fairerweise auch sagen.
Ja, aber wir wollen einen sozialen Einstieg in den Klimaschutz haben und dann dürfen wir nicht mehr anfangen als mit 10 Euro. Also da gab es ja auch viele Leute, die davon überzeugt waren.
Aber lieber Frank, da füge ich nur einen Satz hinzu. Wenn du das mit einem vernünftigen Sozialausgleich machst, dann kannst du auch die bekommen, die du härter besteuerst. Du musst es dann aber sozial abfedern. Das ist dann der zweite Teil der Geschichte.
Aber das hat die SPD ja nicht hinbekommen.
Ja. Das ist also das Problem.
Diese Mobilitätsprämie, Touché. Das kam ja erst im Nachhinein.
Einverstanden, genau da liegt das Problem.
Aber wo wir gerade bei Kompromissen sind, jetzt gab es den Leitantrag, wo auch Saskia Esken gesagt hat, das ist jetzt nicht der Leitantrag, den ich geschrieben hätte, wenn ich alleine hätte entscheiden können, um das mal ins Unreine zu formulieren. Gibt es da eigentlich auf dem Parteitag schon Murren unter den Unterstützern von Escabo, um sie jetzt mal so zu nennen, dass es eben laut Leitantrag jetzt doch nicht direkt rausgeht aus der GroKo oder beziehungsweise auch noch nicht mal so wirklich einen klaren Pfad rausgibt aus der GroKo?
Kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen, weil ich mit euch beiden rede. Ich gucke hier so ein bisschen auf den Bildschirm. Nein, ich habe einige Redner gehört. Also Hubertus Heil, den haben wir ja gerade so ein bisschen mitbekommen. Franziska Giffey, ist ja klar, was die wollen. Aber die Linkerin Kühnert konnte ich jetzt gerade nicht verfolgen. Aber der hat natürlich doch, habe ich so mit einem Ohr mitbekommen. Natürlich hat er gesagt, das war jetzt nicht Pulitzerpreis verdächtig, dieser Leitantrag, den wir da haben. Aber der war da so auf der Linie von Esken, die ja gesagt hat, wir müssen der Koalition noch eine Chance geben, so habe ich das verstanden. Also nicht mehr und nicht weniger, damit können wir leben. Also die ganz starke Kritik an den beiden Linken, dass die da eingeknickt wären, habe ich jetzt hier noch nicht gehört.
Okay, Frank, ich habe jetzt diese Winks mit dem Baumarkt vernommen. Du hast auch noch ein paar andere Sachen zu tun, außer diesem Podcast. Dennoch, gib uns noch 2, 3 Fragen und dann sind wir durch. War diese Partei jemals so gespalten wie in diesem Moment?
Ich glaube nicht. Nee. Also das ist auch die Quintessenz, glaube ich, dieses Mitgliedervotums. Das hat eben dazu geführt, dass man jetzt so gespalten ist, wie man dasteht. Also ja. Ich halte das für unheimlich schwer. Oh, da hatten wir gerade die Kollegin in der Leitung. Seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da.
Ja, okay, ihr seid noch da, ja. Ja. Die Partei ist schon zerrissen, das spürt man hier ganz eindeutig, würde ich sagen. Und was natürlich viele geschockt hat, die haben nicht damit gerechnet, ich persönlich ja auch nicht, ja, dass die beiden gewinnen würden. Und das ist jetzt gerade mal morgen eine Woche her. Also ja, da mussten sich viele noch sammeln. Und das ist, gut, man versucht es jetzt, das wieder zu kitten. Clara Geiwitz, die mit Olaf Scholz unterlegen war, wird eingebunden in die Parteispitze. Das ist so eine Geschichte, dass man versucht, oder auch Hubertus Heil eben reinzuholen und so die Partei wieder zu versöhnen. Aber ich glaube, das wird verdammt schwer werden.
Aber war diese Spaltung nur zwischen links und Mitte oder war die zwischen Berlin und der Basis?
So, ich wollte da jetzt der Frank deutlich widersprechen. Ich glaube, das ist die Berliner Blase, mit allem Respekt jetzt auch vor dir, die diese Sicht hatte, die du da auch verkörperst. Und die Berliner Blase, da gehört natürlich auch den ganzen Abgeordneten, da gehört das Willy Brandthaus zu.
Ja, klar.
Und da ist ein Teil des Problems, dass meiner Meinung nach viel viel weniger politisch ist, als das nach draußen mit links und rechts bezeichnet wird, als es am Ende, ich sag's hart, auch um Jobs geht und um Aufgaben geht. Und da liegt eine Differenz oder eine Dissonanz. Und zu der inhaltlichen Schärfe, da kann ich nur sagen, erinnere dich mal an Parteitage, da waren wir beide noch nicht so aktiv dabei, aber wir haben sie auch mitgekriegt zu Studienzeiten. Es gab mal sowas wie Stammokaps in der SPD, die hatten 20-25%. Für die, die es noch nicht wissen, Staatsmonopolkapitalismus waren das. Jungs,
ich schreibe mir direkt auf
zum genau, Googlen. Du musst es dir aufschreiben, Philipp. Ja. Dass wir Staatsmonopolkapitalismus als These für die Beschreibung unserer wirtschaftlichen Situation hatten. Das war zu Zeiten von Helmut Schmidt. Also da waren die Streitpunkte viel heftiger als heute. Da war allerdings dann immer eine Mehrheit von 70%, die sagte, das wollen wir so nicht. Aber Herr Benneter und wie die alle hießen, also da ging es doch viel heftiger her als heute. Sind wir nicht manchmal zu weich geworden, frage ich mich? Halten wir es nicht mehr aus, unterschiedliche Meinungen zu haben? Auch wir Journalisten?
Tja. Ja, sicherlich.
Hier doch gerade.
Die Frage ist berechtigt, klar. Aber trotzdem musst du ja auch sehen, es waren immerhin 45%, die Scholz gewählt haben. Der redet jetzt hier gerade. Ja. Die musst du ja auch irgendwie einbinden. Ich gebe dir völlig recht, also was den Vorwurf angeht, wir sind zu sehr in der Blase. Das habe ich mich dann auch gefragt, dass wir zu wenig rausgegangen sind. Auf der anderen Seite, ich war ja auch auf Regionalkonferenzen, war in Bayern, in Nordrhein-Westfalen und habe mit Leuten gesprochen. Und da merkte man auch, die waren auch total unzufrieden mit dem Angebot, was da überhaupt gemacht wurde, gerade am Ende. Also die beiden Duos, die man da hatte.
54% Wahlbeteiligung, ne?
Das spricht eben auch dafür, dass die Leute gesagt haben, ja, uns fehlt die charismatische Persönlichkeit. Das habe ich immer wieder gehört. Und einer sagte, das habe ich schon mal erzählt, er sagte dann, ich wünsche mir, dass es ganz knapp ausgeht und alle dann sagen, nee, das ist zu knapp, wir machen es alle nicht und dann soll Franziska Giffey einsteigen. Also das kann auch jemand anders sein.
Shit happens, also, kann man da nur sagen. Die Zeitläufer haben dagegen gesprochen. Ja. Aber du, die ist doch nicht raus.
Ja, aber das Angebot nicht war nicht da.
Ja, einverstanden. Ja. Aber dann sind wir jetzt in einer Phase des Übergangs und dann, ich sage, Frau Giffey hat eine ganz, ganz große Chance. Punkt.
So.
Und die will sie nicht nutzen. Sie will jetzt sich morgen in den Vorstand wählen lassen, aber sie hätte natürlich, die Überlegung gab es auch, Kühnert Heil ziehen zurück, Giffey kommt rein.
Das wird
als Parteivize. So,
ja, aber dann ist er wieder zu früh. Gib ihr doch ein bisschen Zeit. Gib ihr doch Zeit.
Okay.
Warum denn nicht?
Das wird der längste Podcast, den ich jemals gemacht habe. Aber hier an dieser Stelle machen wir einen Punkt, weil du willst ja auch noch Olaf Scholz zuhören, ne? Was er sagt. Frank, vielen Dank, dass du so lange mit uns geredet hast, trotz dieses spannenden Parteitags.
Ja, okay.
Bis dann bald.
Gruß nach Köln. Tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Jürgen, dir natürlich auch vielen Dank.
Alles
wie
gut.
Immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Ah, guck mal.
Danke,
jetzt gleich jetzt wird direkt der Olaf Scholz laut. Zeichen für uns, dass wir jetzt an dieser Stelle wirklich den Punkt
machen. Nee. Sag mal, Jürgen, wann reden wir morgen?
7 Uhr. Ich mache vor Stegner. 7:40 Uhr brauche ich dich dann. Du kommst und dann
ja, okay.
Stegner. Also gut, der normale Korridor.
Die Berliner wollten 8:10 Uhr, das kollidiert also nicht.
Nee, kollidiert nicht.
Ja.
Genau.
Alles klar. So. Danke. Wunderbar, tschüss, haben wir das auch noch geklärt. Also,
bis klar. Ciao.
Morgen 7:40 Uhr, Frank Capellan bei Jürgen zur Heide, dann auch im Kollegengespräch. Können wir an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Dann im linearen Deutschlandfunkprogramm in den Informationen am Morgen.
Es ist wichtig, die Täter deutlich zu benennen. Das sind wir Deutschen, den Opfern schuldig und uns selbst.
Angela Merkel hat heute das Symbol der deutschen Schande schlechthin besucht. Das Konzentrationslager Auschwitz, in dem im Namen von Nazi-Deutschland 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden. Florian Kellermann, unser Polen-Korrespondent, war dabei und hat jetzt kurz Zeit für uns. Hallo Florian.
Ja, hallo, grüß dich,
Philipp. Florian, ganz ehrlich, als ich gelesen habe, Merkel besucht Auschwitz, habe ich zuerst gedacht, besucht sie mal wieder Auschwitz. Gut, dass sie die Erinnerung mal wieder hochhält. Und dann war ich einigermaßen baff, als ich weitergelesen habe und erfuhr, dass es ihr erster Besuch dort nach 14 Jahren als Kanzlerin ist. Ist das ungewöhnlich?
Es ist nicht ungewöhnlich, weil die deutschen Bundeskanzler eigentlich gar nicht so oft nach Auschwitz gefahren sind. Es waren immer die Bundespräsidenten, die gefahren sind. Und Gerhard Schröder zum Beispiel war gar nicht in Auschwitz.
Ja, habe ich auch gelesen. Wahnsinn.
Helmut Kohl allerdings vorher schon, ja.
Ja, Kohl, ja. Schmidt und das war's. Sie ist erst die dritte.
Das war's, genau.
Ja.
Genau, so ist es.
Woran liegt das?
Ja, ich denke, es liegt einfach daran, dass man so eine Aufgabenteilung sich vorgenommen hat, dass eben diese Dinge dann doch dem Bundespräsidenten zufallen. der dann ja auch eine Rolle hat, also hier Deutschland zu repräsentieren, wenn das auch noch der Bundeskanzler macht, solche Dinge, oder beziehungsweise die Bundeskanzlerin, was bleibt da noch übrig für den Bundespräsidenten? Und ja, also ganz banal gesagt jetzt, es war aber auch immer so, dass die Bundeskanzler schon auch richtige Worte gefunden haben oder wichtige Worte, zumindest die jüngsten, sagen wir mal. Gerhard Schröder hat auch eine sehr gute Rede gehalten 2005 zum 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.
Okay.
Aber nicht in Auschwitz selber eben.
Ja. Ja. Sondern war nicht dort. Das war im Bundestag?
Das oder war bei einem Festakt, vermutlich im Bundestag, da bin ich jetzt überfragt.
Ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Dennoch, ich hätte jetzt irgendwie gefühlt, jeder Kanzler fährt da einigermaßen zügig hin, quasi so wie man seinen Antrittsbesuch in Polen oder in Frankreich macht, fährt man dann auch irgendwann symbolisch nach Auschwitz, wobei das mit dem Bundespräsidenten, das leuchtet mir ein. Es ist also nicht so, dass man als deutscher Politiker da, naja, ich sag mal, dass es ein heikler Besuch ist im Sinne von eigentlich störst du hier, du gehörst hier nicht hin.
Ja, heikel ist der Besuch auf jeden Fall, denn man kann ja eigentlich gar nichts Richtiges sagen an diesem grausamen Ort. Wenn man da ist, kann man sich auch das nicht entziehen, dass er einfach diese Ausstrahlung hat auf einen, dass man eben, ja, dass es einem die Sprache einfach verschlägt. Und das heißt, man merkt, spürt dort, eigentlich kann man alles, was man sagt, trifft es nicht, ist irgendwie ein bisschen falsch. Also man kann nur angemessene Worte finden, aber so wirklich gute nicht. Und unter diesem Druck steht natürlich jeder, der dort sprechen muss, vor allem, wenn er ein deutscher Politiker ist.
Wie geht es dem deutschen Journalisten da in Auschwitz? Wie geht es dir da?
Ja, mir geht es da auch immer so, dass man das eben, ja, spürt, dass es hier ein Ort ist, der kein gewöhnlicher Ort ist. Also das ist ja ganz merkwürdig. In diesem Stammlager Auschwitz I gibt es ja Perspektiven, da sieht das alles sogar ganz nett aus. Da denkt man, man ist in irgendeiner Kleinstadt oder so. Das ist ein hübsches Backsteingebäude. Und dann schaut man in die andere Richtung und dann sieht man diese Doppelreihen, Stacheldraht und man weiß wieder, oh Mann, das ist ja was ganz Furchtbares, was hier passiert ist. Aber der strahlt eben auch dieses aus, der Ort, dass man sich's nicht vorstellen kann. Also das, dass man sich den Holocaust nicht vorstellen kann, das wird einem dort so richtig klar in diesem Auschwitz.
Wie werden solche Besuche in Polen wahrgenommen? Hier ist es ein großes Thema. Die Bild-Zeitung zum Beispiel, eine Doppelseite heute, nur der Auschwitz-Besuch von Angela Merkel. Wie ist es in Polen?
Ja, es ist auch ein großes Thema. Vielleicht nicht ganz so groß, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Mateusz Morawiecki, der polnische Ministerpräsident, ist ja dann auch nach Auschwitz gefahren und hat heute auch eine Rede gehalten. Und die Rede von Angela Merkel war ja auch in einem gewissen Punkt auf Polen auch abgestellt, wo sie gesagt hat, also das war ein deutsches Vernichtungslager, das ist von Deutschen geplant und geführt worden, das war ein deutsches Verbrechen, um eben dieser Rhetorik, die es ja in der polnischen Regierung gibt, die Deutschen wollten ihre Verantwortung irgendwie relativieren, um hier also ein klares Zeichen zu setzen, dass es nicht der Fall ist.
Es ist einfach heikel, es ist schwierig, man muss die angemessenen Worte finden, hast du auch gesagt, hat Merkel deiner Meinung nach die angemessenen Worte gefunden, was hat sie gesagt?
Ja, im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Also sie hat am Anfang nochmal betont, wie schwer es für sie das ist. Eigentlich sollte man schweigen. Sie hat das auch gesagt selber. Sie hat gesagt, dass sie tiefe Scham empfindet angesichts der barbarischen Verbrechen, die dort von Deutschen verübt worden sind. Sie hat aber dann doch auch, obwohl sie gesagt hat, dass man hier eigentlich schweigen sollte, doch auch gegenwärtig, also aktuelle Anspielungen gebracht. Das heißt, sie hat gesagt, das ist heute besonders wichtig, an den Holocaust zu erinnern, wenn man bedenkt, dass es eben verstärkt Rassismus gibt in Europa, auch wieder Antisemitismus gibt, gegen den wir uns wehren müssen.
Jetzt wissen wir, dass das deutsch-polnische Verhältnis derzeit etwas schwieriger ist, als es schon mal war. Spielt das in so einen Besuch auch mit rein oder wird das komplett außen vor gehalten?
Ja, das spielt mit rein und eben gerade deswegen, weil die regierungsnahen polnischen Medien und auch einige Vertreter aus diesen Kreisen behaupten, dass Deutschland irgendwie eine neue Geschichtspolitik hätte, die Geschichte irgendwie so halb umschreiben wolle und so weiter, was hier auch verwendet wird, um Stimmung zu machen gegen Deutschland und auch gegen die Opposition in Polen selber, die eben deutschlandfreundlicher ist. Und da spielt es dann eine Rolle und darauf hat sich natürlich auch bezogen, dass Angela Merkel das nochmal betont hat, eben, dass wir natürlich die Verantwortung übernehmen, dass Deutschland natürlich die Verantwortung übernimmt für dieses Verbrechen. Mhm. Und das ist jetzt auch sofort groß in den polnischen Medien im Internet verbreitet worden.
Welche Bedeutung hat Auschwitz denn eigentlich für die Polen als Erinnerungsort?
Ja, es sind in Auschwitz ja die meisten Opfer Juden gewesen und sind auch deswegen hier eben umgebracht worden, weil sie Juden waren. Das waren über 90% oder rund 90% der Opfer, ungefähr 1 Million Menschen. Es sind aber eben auch knapp 100.000 nicht-jüdische Polen hier umgekommen. Und da sicher gab es immer mal wieder die Kritik, dass diese Opfer eben zu kurz kommen bei dem Gedenken, dass man eben das nur auf den Holocaust fokussiert, wobei eben Auschwitz eben auch diese andere Geschichte hat. Und insofern spielt Auschwitz natürlich auch eine wichtige Rolle für die Polen, auch wegen des Holocaust. Es waren ja auch zum ganz großen Teil waren das ja auch polnische Staatsbürger.
Aber das, in Deutschland ist ja Auschwitz wirklich das Synonym für das Grauen schlechthin, das Grauen Nazi-Deutschlands. Ist das in Polen auch so? Oder gibt es auch ein Auschwitz jenseits dieser Geschichte für die Polen?
Ja, man kann sagen, es steht nicht so singulär da wie in der übrigen Welt. Vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt, weil man eben in Polen auch die anderen Vernichtungslager kennt, die zwar ein bisschen kleiner waren, also die großen Vernichtungslager, aber auch nicht so viel kleiner. Also da sind auch Hunderttausende umgekommen in Sobibor, in Majdanek, in Bełżec und so weiter. Also die zusammengenommen natürlich deutlich mehr Opfer, deutlich mehr Menschen getötet worden als in Auschwitz.
dertag@deutschlandfunk.de. An diese E-Mail-Adresse können Sie sich wenden, wenn Sie was zu loben oder zu kritisieren oder sonst irgendwelche Anmerkungen zu machen haben. Immer gerne her damit. Ansonsten Ihnen ein schönes Wochenende, schönen zweiten Advent und dann bis Montag. Ich bin Philipp May. Bis bald. Tschüss.